Ich will euch heute mitnehmen in das Thema der Schriftlesung des heutigen Sonntages und es als Grundlage für die Predigt verwenden. Weil da habe ich einige Dinge angesprochen und die will ich einfach mit euch teilen. Und zwar handelt es sich heute um den Missionsbefehl von Jesus an uns. Und der steht in Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Ich lese aus der Bibel. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Jesus, segne uns dieses Wort und gebrauch meinen Mund heute, um zu uns zu reden. Amen. Ich will vor allem zwei Punkte heute aus dem Text mit uns durchgehen, mir Gedanken drüber machen, die mir ins Auge gestochen sind, die mich beschäftigt haben, als ich den Text durchgelesen habe. Zum einen das Thema Jünger sein, Jüngerschaft an sich. Und dann als zweiten großen Punkt der Missionsbefehl, der Auftrag an uns Jünger. Erstens Jüngerschaft. Was ist ein Jünger überhaupt? Denn das, was Jesus hier sagt, spricht er damals zu den 11 Jüngern. Und jeder Jünger heute, also wir, sind damit gemeint. Auch wir als Gemeinde, als Brüdergemeinde und vor allem du als Einzelner. Wo kommt der Begriff Jünger eigentlich her, dieser deutsche Begriff? Er kommt aus dem althochdeutschen Jungiro und heißt so viel wie Lehrling oder Jung sein. Also ein Lehrling, ein Stift, ein Schüler, aber mit einer besonderen Beziehung zu seinem Lehrer oder Meister. Also das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist ja eher von Respekt geprägt, eher sachlich. Also ich hatte nicht mehr Beziehung zu meinen Lehrern wie ein rein sachliches Verhältnis. Das war nicht immer das Beste. Genau, ich musste eben in die Schule und musste lernen. Genau. Und habe die Lehrer aber dann so gut es ging respektiert. Ja. Das Verhältnis vom Jünger zum Meister ist viel mehr als nur sachlich. Es durchdringt alle Lebensbereiche und ist von gegenseitigem Respekt und Liebe geprägt. Also ein Jünger Jesu hat eine sehr intensive, innige Beziehung zu ihm. Und was heißt Jünger zu sein? Und das habe ich so meine Frau gefragt, was heißt eigentlich Jünger sein? Und da war ganz interessant, dass sie an die Sache ganz anders rangeht wie ich. Sie hat nämlich gesagt, Jünger sein heißt zuerst mal Jünger sein. Also sein, aus Gnade sein. Das heißt erstmal nichts dafür tun. Man darf einfach sein. Und so ist es auch. Sie hat einfach an was gedacht, an was ich zuerst gar nicht mal denken würde. Ich darf einfach sein, so wie ich bin. Ich denke immer zuerst, wo ist meine Aufgabe? Was soll ich tun? Wo geht's los? Und Typen wie ich müssen es immer wieder hören und annehmen. Jünger sein heißt sein dürfen. So wie ich bin, angenommen sein. Ohne Bedingungen. Das gibt es nämlich in keiner anderen Religion. Und hier in dieser Welt sowieso nicht. Da geht es immer und generell gibt es nichts ohne Gegenleistung. Jünger sein heißt angenommen sein. Und mit dem Ja zu Jesus gehöre ich zu ihm und habe Anteil an seinem Erbe. Und Erbe ist ein Anrecht auf den Besitz. Erbe wird einem zuteil. Ob man es jetzt verdient hat oder ob man es weniger verdient hat. Es wird einem einfach zuteil aufgrund der Kindschaft, weil man Kind Gottes ist. Und was zeichnet so ein Jünger aus? Was sind Merkmale eines Jüngers? Das ist sicherlich eine Liste, die man weiter erweitern kann. Das sind so die ersten Stichpunkte, die mir eingefallen sind. Ein Jünger will nahe bei Jesus sein. Er will mit ihm unterwegs sein, will viel Zeit mit ihm verbringen und täglich von ihm lernen, ihm zuhören. und er erkennt ihn als seinen Meister an. Er ehrt ihn und er will seine Weisung befolgen. Das macht einen Jünger aus. Jetzt kommen wir aber noch zu einem Thema, das nicht ganz so angenehm ist bei dem Ganzen. Jünger sein, Jünger werden heißt auch loslassen. Nicht nur einmal loslassen, sondern immer wieder loslassen. Und das ist so ein bisschen schwieriger oder herausfordernder. Und da will ich euch einen Text mit reinnehmen, den ich vor ein paar Wochen in der Gemeinschaftsstunde der APIs schon bearbeiten durfte und will euch da ein bisschen so mit reinnehmen. Den ich da dabei war, für den ist es jetzt vielleicht auch teilweise eine Wiederholung, aber schadet ja manchmal auch nicht, genau. Und zwar steht der Text oder diese zwei Aussagen, die ich mit euch anschauen will, in Lukas 9, Vers 57 bis 60. Fangen wir an mit der ersten krassen Aussage. Und zwar sagt da Jesus, unterwegs war da irgendwo, unterwegs sagte jemand zu Jesus, nicht Jesus sagt es, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und dann antwortet Jesus diesem Menschen, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Und bei dem Text, der ist ein bisschen schwierig, da muss ich zuerst mal ein bisschen schlucken. Weil da denke ich sofort an mein Leben. Mein eigenes Haus, meinen schönen Garten, mein großes Auto. Und wenn ich dann ganz ehrlich bin, dann investiere ich da auch wahnsinnig viel Zeit rein und Geld und verplemper unheimlich viele Kapazitäten dafür. Weil es mir einfach wahnsinnig wichtig ist. Ich arbeite an meinem Lebensstandard. Ich arbeite sogar jetzt schon an meiner Altersvorsorge und an meiner Rentenabsicherung. Eine kleine Anekdote dazu. Nach der Geburt von unserer ersten Tochter, der Matthäa, bin ich noch im Krankenhaus zur Rezeption und musste da meine Frau und meine Tochter erstmal anmelden. Und dann hat sie mich wirklich umgehauen, weil ich am ersten Lebenstag von meiner Tochter die Rentenversicherungsnummer meiner Tochter bekommen habe. Ist das nicht in armes Deutschland? Unglaublich. Wie weit weg ist das von der Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, oder? Mein Meister hat ganz anders gelebt. Gut, das war vor 2000 Jahren, natürlich, das ist lange her. Heute haben wir andere Zeiten. Aber würden dann seine Prioritäten heute anders aussehen? Würde er heute, wenn er zu uns sprechen würde, anders sprechen und die Prioritäten wie folgt setzen? Würde er sagen, also als erstes, meine Tochter, mein Sohn, denk zuerst dran, dass dein Haus schön gemacht ist, dass die Fassade außen gut aussieht, dass innen regelmäßig geputzt ist. Pflege deinen Garten als zweites, damit der gut aussieht. Drittens, halt dein Auto immer sauber. Und viertens, strebe auf der Arbeit nach möglichst viel Einfluss und lass dich bloß nicht zu schlecht bezahlen, weil dann kannst du dir das Ganze nicht leisten. Und fünftens, wenn dann das alles passt und das alles so zufrieden ist, weil du damit zufrieden sein kannst, dann führe bitte noch ein bisschen soziales Leben mit dem Rest deiner kostbaren Zeit. Und sechstens, aber nur ganz zum Schluss, lese abends dann, wenn du müde bist, noch ein bisschen in mein Wort und denk an die Kranken und Schwachen und kümmere dich um deinen Nächsten. Aber das bitte nur, wenn deine Kräfte das noch zulassen. Ich denke, jedem ist klar, dass Jesus so nicht beauftragen würde und so nicht denkt. Seine Prioritäten für mein Leben sehen komplett anders aus. Einfach so ein paar Gedanken. Die zweite krasse Aussage. Ein anderer forderte Jesus auf, folge mir. Aber der sagte, einen anderen forderte Jesus auf, folge mir. Aber der sagte, Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Ich muss wieder irgendwie tut es ein bisschen knattern. Okay, ihr sagt, wenn es zu stark stört.
Mikro in der Ständer.
Mikro in der Ständer, meinst du besser?
Ja.
Wir probieren alles aus. So. Tatsächlich besser, okay. Gut, also probieren wir so. Zweite krasse Aussage. Ein anderen forderte Jesus auf, folge mir. Aber der sagte, Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete, überlass es den Toten, die Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Puh, jetzt geht's an meine Familie. Irgendwo muss doch Schluss sein. Haus, Garten, Auto, das kann ich noch irgendwo verstehen, das ist in Ordnung. Aber wenn es an meine Kinder geht und an meine Frau und meine Familie, dann hört es doch irgendwo auf. Die eigene Verwandtschaft, den eigenen Papa nicht beerdigen. Und Gott geht's da sicherlich nicht drum. Ich kann das nicht genau ausführen, theologisch, was das genau bedeutet. Aber Jesus geht's um die Prioritäten. Ist Jesus wirklich deine Nummer eins? Und Jesus will die Nummer eins in deinem Leben sein. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreieinigkeit, ist so heilig, dass er keinen anderen Gott neben sich dulden kann. Das geht nicht. Er ist würdig und nimmt es auch in Anspruch, alleine geehrt zu werden. Und das gilt für jeden Lebensbereich. Jesus zuerst. Und das ist eine riesengroße Herausforderung, wenn ich ehrlich bin. Und in der Herausforderung lässt mich Jesus nicht allein dastehen. Er weiß um meine Schwäche, dass ich das gar nicht kann, dass ich zu viel verlange. Aber ich darf ihn darum bitten, dass er meine Priorität zurechtrückt und mein Herz verändert. Kommen wir zum Auftrag. Weil ich in dem Text sofort einen Auftrag sehe, und das ist ja auch definitiv. Ich lese nochmal. Wir Jünger haben aber einen klaren Auftrag. Gott braucht dich. Vers 19. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Gut, da frage ich mich zuerst, wie sieht mein persönlicher, konkreter Auftrag eigentlich aus? Fragst du dich das nicht auch ständig oder immer wieder? Und da habe ich mir überlegt, mein und dein Auftrag liegt direkt vor dir, liegt direkt vor mir. Ist nicht so weit weg. Es gilt, ihn zu entdecken. Der große Auftrag, auf den wir oft warten, kommt nicht geflogen. Ich denke, wenn man eine Umfrage machen würde unter 100 Christen, dann haben vielleicht 2 einen ganz großen Auftrag von Gott bekommen oder was wir unter großem Auftrag verstehen würden. Geh dorthin in dieses Land oder mach die und die Arbeit oder kümmere dich um Person XY. Ich will euch da reinnehmen in mein erstes Suchen nach so einem großen Auftrag von Gott. Ich war 2018 gerade fertig mit meiner Technikerweiterbildung, 2008, und habe mich dann in ganz Baden-Württemberg beworben auf alle möglichen Stellen. Und unter anderem hatte ich mich auch bei CFI, Christliche Fachkräfte International, für einen mehrjährigen Einsatz im Ausland beworben. Und dort hatten Carmen und ich dann gemeinsam, wir waren schon verheiratet, ein Vorstellungsgespräch. Und nach einer Weile hat sich dann auch eine passende Stelle als technischer Missionar ergeben gehabt, wo sie uns gerne entsendet hätten und ich dort ein Missionar, das wäre in Mikronesien gewesen, in baulichen Tätigkeiten unterstützt hätte. Und wir haben dann gebetet und gerungen, um so einen klaren Auftrag dort hinzugehen, weil das wäre eine wirklich große Umstellung gewesen. Aber keine Antwort erhalten oder keine, die wir verstanden haben. Und nach langem Ringen haben wir uns im Endeffekt dafür entschieden, das nicht zu tun. Und die Arbeitsstelle hier in Pfullendorf, da hatte ich ein Angebot anzunehmen. Bei Alnur Küchen habe ich lange gearbeitet. Dafür haben wir uns dann entschieden. Und für mich war es damals so und für Carmen auch, wenn kein klarer Auftrag oder ein klares Ja für dieses Ausland, also für das weiter Wegliegende da ist, dann bleiben wir hier und dienen in unserem Land. Und so sehe ich es bis heute. Der Auftrag geht hin in alle Welt, geht erstmal direkt vor meiner Haustür. Dort beginnt alle Welt, direkt vor meiner Haustür. Es ist natürlich so, dass wir rausgehen sollen. Das ist ja ernst gemeint von Jesus. Und oft denke ich aber, wenn ich so Jugendliche höre, die ins Ausland gehen wollen, um dort Bibelschulen zu machen und dann in Outreach in fremden Sprachen versuchen, Menschen zu erreichen, dann denke ich manchmal, ist vielleicht doch zuallererst dran, hier vor Ort im umgebenden Umfeld Zeug zu sein, wahrhaftig und aufrichtig zu leben. Weil wenn das hier schon nicht funktioniert oder nicht richtig funktioniert und ich hier meinen Glauben verstecke, in meinem eigenen Ort, in meiner eigenen Nachbarschaft, funktioniert das dann woanders besser? Also ich bitte euch, das nicht falsch zu verstehen, und ich sehe das überhaupt nicht negativ, dass junge Menschen rausgehen wollen und auch ein Stück weit in das Abenteuer natürlich reingehen wollen und suchen. Ich war ja selber ein Jahr auch in Afrika. Aber trotzdem gilt es, unsere Hausaufgaben hier daheim zu machen. Okay, wie bekommen wir jetzt unseren konkreten Auftrag? Und da habe ich so gedacht, wir sollen nicht auf unseren Auftrag warten. Warte nicht, sondern entdecke deine Aufträge im Kleinen. Gott befähigt uns und hat große Verantwortung übergeben, jedem Einzelnen von uns. Wir dürfen Entscheidungen treffen. Wir haben die freie Wahl, zu tun oder zu lassen. Und wenn wir Entscheidungen treffen dürfen, gibt es auch die Möglichkeit, keine Entscheidung zu treffen, sich nicht auszuprobieren und keine Schritte zu wagen. Werd aktiv und probier dich aus. Probier deine Begabung aus. Die sind oft nicht von Anfang an einfach da. Arbeite mit in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Heiligen unter deinen Brüdern und Schwestern. Mach Musik, mach Besuchsdienste, es gibt Gebetskreise, es gibt unheimlich viel Jugendarbeit, Teamkreis, Jungschar, es gibt Chöre, Posaunenchor, ein Gartenteam. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Denn der Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, von Jesus bekommen haben, der geht an dich persönlich, an mich. Der Auftrag geht nicht an den Pfarrer oder an irgendwelche angestellten Oberjünger. Er geht an dich, an mich persönlich. Und ich denke, es ist falsch und es ist eine Lüge des Teufels, wenn du dich kleinredest oder wenn du dich kleinreden lässt. Das macht der viel besser. Oder was soll ich schon erzählen? Ich bin noch viel zu jung, viel zu unerfahren. Ich denke, oft ist das eine Ausrede, dass ich selber nicht aktiv werden muss. Weil es ja so gemütlich ist, nicht aus der Deckung zu gehen. Aber es ist halt so, dass es bei Jesus so nicht funktioniert. Da heißt es immer, Schritte aufs Wasser wagen. Sich ausprobieren, hinfallen, dann wieder die Krone aufsetzen, die Königskrone, und weiter geht's. Fehler machen, sich dafür entschuldigen, um Vergebung bitten, anders ausprobieren, wieder Fehler machen, wieder um Vergebung bitten. Das ist das Prinzip. Und Jesus nimmt nur Leute mit Fehlern und Macken und Problemen. Und. Weil er hat niemand anderes. Also nimmt er auch dich und mich. Und wenn ich an mich denke, ja, ich bekomme es auch nicht hin mit dem Bibellesen. Nicht auf die Reihe, nicht regelmäßig. Ja, ich tue mich auch schwer, meinen Glauben zu bekennen. Ja, ich bin auch oft unfair und fies zu meinen Mitmenschen, zu Familie, zu Kindern und vielleicht auch schon zu dir gewesen. Aber gerade trotzdem gebraucht mich Gott. Er gebraucht mich in meiner Schwachheit. Er braucht nicht den großen Hero, den Checker, der alles kann, weil das ist er selber. Und da kommt sowieso niemand ran. Er braucht sein Bodenpersonal und das bist du. Okay, wie kann das Auftrag ausführen aussehen? Und da will ich ein bisschen von mir persönlich erzählen, wie ich unterschiedliche Aufträge ausführe oder angenommen habe oder für mich annehmen durfte mit der Zeit. Zum einen großes Herzensanliegen der Teamkreis. Seit vielen Jahren mache ich nun Teamkreis. Und wir sind nach Wilhelmsdorf gezogen, 2008 wie gesagt, und wollten uns in der Gemeinde vor Ort engagieren. Wir wussten noch gar nicht groß was von Brüdergemeinde. Und zum damaligen Zeitpunkt war beim Teamkreis Mitarbeitermangel. Und bis dato hatte ich eigentlich nur Jungschar gemacht und Jugend gemacht und mich mit dem Alter noch nicht so arg befasst. Außer, dass ich selber mal so alt war natürlich. Aber gut. Aber da war Bedarf da. Also habe ich da mal angefangen. Und erst mit der Zeit konnte ich diese Aufgabe annehmen und mich ans Teensalter so richtig gewöhnen. als meinen Auftrag annehmen und irgendwann auch Freude daran finden. Das hat nicht von Anfang an Spaß gemacht. Und heute noch überkomme ich immer wieder Zweifel, ob das Richtige ist. Ich bin nicht so nah dran an den Teens, bin doch viel zu alt. Ich habe über die ganzen Jahre keine intensiv theologischen Gespräche mit den Teens gehabt oder irgendwelche seelsorgerlichen Gespräche. Und wenn ich so dieser Stimme in mir, die immer wieder kommt, gehorchen würde, müsste ich eigentlich morgen aufhören. Und wenn ich dann aber immer wieder, und ich sehe das auch ein bisschen als Sprechen Gottes, über Ecken höre von irgendwelchen Teens, die irgendwo erzählt haben, dass der Teenkreis für sie das wichtigste und schönste Erlebnis der ganzen Woche war und ist über einen Zeitraum, dann ist mir das eine Bestätigung, dass da was passiert, dass da Teens Heimat finden. Und dann freut es mich einfach, weil ich da Teil davon sein durfte und Teil davon sein darf. Zweites Beispiel, Predigtdienst, wie heute. Mir ist sehr bewusst, es gibt bessere Theologen, wesentlich bessere, die sich viel besser auskennen in der Bibel und rhetorisch auch fittere Leute. Aber es ist auch so, wenn ich zumindest in der Bibel lese, dass sich die Leute, die Jesus rausgesucht hat, Jünger, am Anfang total einfache Leute waren oder vielleicht bis zum Ende einfache Leute gewesen sind. Die konnten vermutlich nicht mal schreiben und lesen. Aber sie haben Neues gewagt, haben sich ausprobiert und sind so zu echten Glaubenshelden geworden. Und so sehe ich das heute, wenn ich predige, auch für mich als Lernfeld. Ich darf mich im Vorfeld intensiv mit Gottes Wort auseinandersetzen und die Gedanken teilen. Weil Jesus mich nicht perfekt braucht. Er braucht nicht die perfekte Predigt. Er braucht nur Leute, die bereit sind, für ihn zu arbeiten und sich von ihm gebrauchen lassen. Und so hat, denke ich, jeder, wie ich jetzt zwei Beispiele gebracht habe, seine Schwerpunkte, wo er Stärken hat oder noch Stärken entdecken kann. Aber wir müssen es ausprobieren. Ausprobieren, dem Meister zu dienen. Dann will ich noch ein paar Beispiele nennen von praktisch gewordener Jüngerschaft, also wo mir Leute in meinem Glaubensleben weitergeholfen haben, einfach weil sie Jüngerschaft gelebt haben, weil sie Jesus gefolgt sind und sich in andere Menschen investiert haben. Da war in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, eine ältere Frau. Und der war es ganz wichtig, dass wir jungen Leute einen Bibelleseplan haben oder lernen, in der Bibel zu lesen. Und die hat uns immer regelmäßig den guten Start, hieß der früher, ich denke, viele von euch kennen den, für so Jungschar-Kinder in die Hand gedrückt und hat geguckt, dass wir den regelmäßig bestellen und buchen. Und so habe ich eben auch einen bekommen, immer wieder. Ich habe das wirklich nicht oft gemacht, also ich war total Bibellesefaul und habe die Pläne nicht so gemacht, aber ich habe sie ab und an habe ich drin gelesen und muss jetzt im Nachhinein sagen, dass mich das rangeführt hat an die Bibelarbeit. Wie lese ich Bibel? Wie bereite ich eine Andacht vor? So Sachen habe ich in diesen wenigen Tagen, die ich da investiert habe, gelernt. Und so hat Gott diese Frau gebraucht und heute muss ich sagen, sie hat mein Glaubensleben damit nachhaltig geprägt. Dann will ich von meinen Jugendleitern erzählen, weil die sehr viel Zeit in mich investiert haben und viele Unternehmungen gemacht haben. Und heute muss ich sagen, es gab so ein Ehepaar, wo wir immer hinkommen durften, wo ein offenes Haus war und wo man einfach angenommen war. Wie es ist, wenn man zu Jesus kommt, da ist man auch immer angenommen. Ein riesengroßes Vorbild für mich und meine Frau. Oder ein weiterer hat coole Aktionen mit uns gemacht, Übernachtungscamps auf irgendwelchen Ruinen im Elsass. Das war für mich richtig genial. Ich habe mich weniger für die Andacht interessiert und für die Lieder, die man gesungen hat. Für mich war die Aktion das Große und die Gemeinschaft unter Glaubenden, unter Gläubigen. Das war für mich unheimlich toll. Das hat mich nachhaltig geprägt und davon profitiere ich bis heute. Und diese Jugendleiter, die haben einen riesen Anteil daran, dass ich heute überhaupt hier stehe, dass ich in der Gemeinde bin, dass mich der Glaube überhaupt interessiert, weil ich zur damaligen Zeit zwischen 16 und 18 oder noch jünger, zwischen 14 und 18 sicherlich am christlichen Glauben nicht so viel Interesse hatte, wie ich es heute habe. Noch ein kleines Erlebnis hier aus Wilhelmsdorf, wo sich eine Frau von Gott hat gebrauchen lassen. Bei der Beerdigung von unserem Ben, als wir da am Grab standen und die Leute vorbeikommen und ihr Beileid ausdrücken, kam eine ältere gläubige Frau auf mich zu und hat mich umarmt. Und die Umarmung, die weiß ich bis heute, weil das eine Umarmung war, keine normale Umarmung, sondern eine Umarmung mit so viel Liebe und Trost, wie es ein Mensch eigentlich gar nicht kann. Und wo ich so in der Predigt jetzt drüber nachgedacht habe, und das ist jetzt schon viele Jahre her, habe ich gedacht, da hat mich Jesus umarmt. Das war gar nicht die Frau, da hat mich Jesus umarmt und hat mich getröstet. Als letzten Punkt, den ich noch weitergeben will, Jüngerschaft heißt auch, Jesus, dein Meister, ist unheimlich stolz auf dich. Wie ein Papa stolz ist auf seinen Sohn oder auf seine Tochter oder eine Mama stolz ist auf ihren Sohn, auf ihre Tochter. Ich habe 4 Kinder und bin schon ziemlich stolz auf die Kinder, wenn ich ehrlich bin. Aber warum eigentlich bin ich so stolz auf meine Kinder? Die Antwort ist einfach, weil es meine Kinder sind. Weil sie sind und weil es meine Kinder sind. Und ich war sogar schon stolz auf sie, wo ich sie noch gar nicht auf dem Arm hatte. Also Carmen hat sie schon im Bauch gehabt, aber ich war schon stolz darauf, dass es mein Kind wird oder mein Kind ist. Und genauso meine Mama. Sie ist stolz auf mich. Und es ist mir manchmal schon fast peinlich, wenn sie ihren Freundinnen oder so erzählt über mich oder auch meine Geschwister, da ist genau das Gleiche, und erzählt, was wir so machen und tun. Ich glaube, es wäre fast egal, was ich mache und tue. Sie wäre stolz auf mich und ist stolz auf mich. Mein Papa genauso. Das ist einfach unheimlich schön, weil wir einfach Kinder sind. Und Gott Jesus ist genauso stolz auf dich. Auf dich als sein Kind. Und wenn du das nicht so erleben durftest, weil du keinen Papa oder Mama so hattest, der stolz auf dich war, oder du keine eigenen Kinder hast, dann wünsche ich dir das einfach, dass du das bei Jesus erleben darfst. Weil er unheimlich stolz auf dich ist. Er sagt zu dir, du bist mein Kind. Und er denkt total positiv über uns. Amen.